Deutschlandfunk. Der Tag.
The court is bound to conclude, therefore, that the decision to advise Her Majesty to prorogue Parliament was unlawful. The prorogation was also void and of no effect.
Man hört Lady Brenda Hale gar nicht an, was für ein spektakuläres Urteil die Vorsitzende Richterin am Supreme Court in London da gerade verkündet hat. Für null und nichtig erklärt der oberste Gerichtshof die Pause, in die Boris Johnson das Parlament so kurz vor dem geplanten Brexit geschickt hat. Eine einstimmige Entscheidung aller 11 Richterinnen und Richter.
Parliament has not been prorogued. This is the unanimous judgment of all 11 Justices.
Das ist eine weitere schwere Niederlage für den britischen Regierungschef, über die wir unbedingt mit unserem Korrespondenten Friedbert Meurer sprechen müssen. Auch in Spanien hat das oberste Gericht heute ein wichtiges Urteil gefällt und eine Frage entschieden, die das Land schon lange beschäftigt und durchaus auch spaltet. Demnach darf die Regierung den Leichnam des früheren Diktators Francisco Franco wie geplant exhumieren und an einen anderen Ort umbetten lassen. Warum das den Umgang mit der Vergangenheit insgesamt verändern wird, das erklärt uns mein Kollege Hans-Günther Kellner, der seit vielen Jahren in Spanien lebt und arbeitet. Deutschlandfunk, der Tag an diesem 24. September 2019. Ich bin Jasper Barenberg. 5 Wochen Parlamentspause, so kurz vor dem geplanten Austritt des Landes aus der Europäischen Union. Reine Routine, hatte Regierungschef Boris Johnson immer wieder argumentiert, während seine Gegner ihm ja von Anfang an vorgeworfen haben, er wolle die Abgeordneten kaltstellen und selbst freie Hand haben für seinen Brexit-Kurs. So sieht es jetzt auch das oberste Gericht des Landes und erklärt die Zwangspause für nichtig. So klipp und klar, mit dem ich heute in Brighton gesprochen habe, wo er gerade den Parteitag von Labour beobachtet.
Ich habe hier gelernt, in der Zeit, wo ich hier bin, die Gerichte reden der Politik nicht so viel herein hier in Großbritannien, wie es das Bundesverfassungsgericht in Deutschland tut. Dann gab es ja auch die Entscheidung des High Courts hier in der Sache der Vorinstanz, dass das keine Sache der Richter ist, so etwas zu überprüfen, ob diese Suspendierung rechts oder angemessen war. Das ist eine politische Betrachtungsweise, ob so etwas angemessen ist. Also ich dachte mir, naja, so in der Tradition liegt es eigentlich, dass das Gericht sich nicht da so weit nach vorne bewegen wird. Und dann hat es eigentlich die härtestmögliche Entscheidung getroffen, bis hin es dem Speaker zu überlassen, dass das Parlament wieder zusammen oder zurückkommen soll. Auch die Wortwahl wirklich knallhart. Die Prorogation war wie ein weißes Blatt Papier, das abgegeben wird. Null und nichtig. Also in dieser Klarheit war das echt für mich eine Überraschung.
Und muss man deswegen auch sagen, für Boris Johnson, für den konservativen Regierungschef, ist das im Grunde genommen das schlimmstmögliche Urteil, das man sich überhaupt nur vorstellen kann?
Ich zögere ein bisschen bei dieser Frage. Es ist auf jeden Fall ein Urteil, das eine klare Ohrfeige für ihn ist. Wie peinlich für einen Premierminister sozusagen dabei ertappt zu werden, dass er das Parlament aus durchsichtigen Gründen davon abhalten wollte, das zu tun, was ein Parlament tut, nämlich die Regierung zur Verantwortung zu ziehen, Gesetze zu kontrollieren und so weiter. Auf der anderen Seite frage ich mich, gibt es irgendwie doch so ein Spiel von Boris Johnson, er steht ja sowieso mit dem Rücken an der Wand, dass er es darauf hat ankommen lassen, auf dieses Urteil, dass er muss ja sowieso sehen, wie er dieses Versprechen auf Leben und Tod, werden wir am 31. Oktober die EU verlassen, niemals werde ich eine Verlängerung beantragen, also wie er das wird umsetzen können. Das Urteil heute hat es ihm nicht leichter gemacht.
Und er muss jetzt erstmal, wenn er nach Brighton schaut, zur Kenntnis nehmen, dass dort der große Jubel ausbricht. Bei der Opposition, bei Labour auf dem Parteitag, Jeremy Corbyn hat sofort Minuten später den Rücktritt von Boris Johnson gefordert.
Das ist wirklich eine gewaltige Motivationsspritze für die Opposition. Labour hat sich hier 3 Tage lang zerfleischt, wie man sich dann beim Brexit aufstellen will, ob man da wirklich neutral ein Referendum ankündigen kann. Wir wissen aber nicht, ob wir Ja oder Nein empfehlen werden. Und dann sollte der stellvertretende Vorsitzende abgesägt werden. Der hat gesagt, das ist ein politisches Attentat gegen mich. Also hier ging es drunter und drüber. Und jetzt Jubelstimmung bei Labour. besser hätte es jetzt für den Parteitag nicht laufen können. Die Bilder, die ich gleichzeitig aus London gesehen habe, von den anderen Oppositionsparteien, die Fraktionsvorsitzenden der schottischen Nationalpartei, der walisischen Nationalpartei, der Grünen, die lagen sich vor dem Supreme Court wirklich in den Armen, freuten sich, Jubel, der Tag hätte nicht besser laufen können für die Opposition.
Du hast ja auch geschildert, dass Labour gerade selbst in großen Schwierigkeiten steckt und Corbyn an der Spitze ja auch. Kann die Opposition jetzt irgendetwas tatsächlich machen aus diesem Urteil? Denn schon vorher musste Boris Johnson ja hinnehmen, dass das Parlament entschieden hat gegen seinen Willen, dass er eben diese Verlängerung beantragen muss, falls es kein neues Abkommen gibt und so weiter und so weiter. Also viel schlimmer hätte es für Boris Johnson ja schon vorher nicht kommen können.
Also das ist wirklich die Frage, hat das überhaupt jetzt einen riesigen Einfluss auf den Lauf der Dinge? Der entscheidende Schauplatz scheint mir in der nächsten Zeit sowieso zu sein, ob es Boris Johnson noch gelingt, einen Vertrag mit der EU hinzubekommen. So die Richtung ist ja ein bisschen vorgegeben, dass man diesen Backstop für Irland austauscht, eine andere Lösung findet, mit die EU selbst einmal vorgeschlagen hat. Das wird extrem schwierig. Ich habe hier auf dem Labour-Parteitag mit einem Labour-Mann gesprochen, der ein Leaver ist, ein Brexiteer ist. Und der hat Theresa Mays Verträge immer abgelehnt, weil er gesagt hat, eigentlich ähnlich wie Boris Johnson, das sagt, das ist Vasallentum, das können wir nicht machen. Und selbst er scheint jetzt bereit zu sein, einem Vertrag zuzustimmen. Also das ist so der interessante Schauplatz und da hat natürlich dieses Urteil, wenn dann nur den einzigen Effekt, dass Boris Johnson jetzt noch mehr, als er das ohnehin schon tut, glaube ich, zu versuchen, bei der EU einen Durchbruch zu erzielen.
Aber du hast es ja selbst geschildert, wie peinlich dieses Urteil im Grunde für Boris Johnson ist. Er ist mit seiner Strategie gescheitert, er hat das Parlament vorgeführt, er hat, würde ich sagen, die Queen beschädigt. Denn das Parlament hat ja auch klargemacht, dass schon die Anweisung oder die Anregung an die Queen, diese Pause einzuberufen, dann für eine Regierungserklärung, die sie da halten soll im Parlament, dass das schon unter falschen Vorzeichen und unter falscher Argumentation geschehen ist. Also kann er eigentlich im Amt bleiben, kann er sich drücken vor dem Rücktritt?
Also normalerweise muss die Opposition jetzt eine Vertrauensabstimmung ansetzen. Da bin ich ja mal gespannt darauf, denn die Opposition kann sich ja nicht darauf einigen, dass Jeremy Corbyn zum Übergangspremierminister werden soll. Diese Sache mit der Queen, das ist natürlich schon ein wichtiger Punkt. Wie peinlich, dass die Queen jetzt dasteht als jemand, die Monarchin hat, rechtswidrig das Parlament prorogiert. Es war ihre Entscheidung, natürlich war es die Entscheidung Johnsons, sie hat es ausgeführt. Aber ich wäre ja gerne mal Mäuschen beim nächsten Mal, jedes Mal, einmal die Woche treffen sich ja, beziehungsweise fährt der Premierminister zum Buckingham-Palast oder wo die Monarchin ist und erhält sich mit ihr. Also da wäre ich ja mal gespannt dabei, ob Boris Johnson da nicht wirklich gewaltig die Ohren langgezogen bekommt von der Queen. Schlimm für sie, sich dieser peinlichen Situation ausgesetzt zu sehen und auch den möglichen Konsequenzen, die das haben kann. Hier ist schon die Rede davon, dass wir eine schriftliche Verfassung jetzt in Großbritannien brauchen, die dann auch festhält, was sind denn die Rechte einer Monarchin? Also das hätte für die Queen nicht schlimmer laufen können und schuld daran ist Boris Johnson.
Was ist eigentlich mit den Tories jetzt? Wie reagieren die auf dieses Urteil? Das muss doch auch mit Entsetzen aufgenommen werden, was da passiert ist.
Da bin ich mir nicht so sicher. Eine Zeitung hat hier online eine E-Mail gestellt, die E-Mail eines Fraktionsgeschäftsführers der Konservativen, die da lautete, liebe Fraktionskollegen, bitte keine Interviews geben, bitte schweigen zu der Entscheidung des Supreme Courts bis auf Weiteres. Bis auf Weiteres heißt, bis es aus der Downing Street eine Erklärung gibt, an der man sich dann aufrichten kann. Ich zögere deswegen, weil die Hauptsorge der Mehrheit der konservativen Fraktion ist es, endlich den Brexit über die Ziellinie zu bringen und am besten am 31. Oktober. Ich denke, es wird eine gewaltige Wut auf das Gericht geben. Ob es eine gewaltige Wut auf Boris Johnson gibt, bin ich mir nicht so sicher. Viele in der Fraktion stehen ja mittlerweile hinter der Idee, notfalls ohne Vertrag die EU zu verlassen. Die Prorogation ist, ich habe da nicht so wahnsinnig viel Kritik aus der Fraktion gehört, nur von den 21, die in der Zwischenzeit rausgeschmissen wurden.
Eines wissen wir sicher, es wird morgen recht hoch hergehen im britischen Unterhaus in London.
Also davon können wir einmal ausgehen. Also vorausgesetzt, Boris Johnson ist da, das muss so sein, wird das eine fulminante Unterhaussitzung werden. Allerdings, wir kennen ja die rhetorischen Qualitäten von Boris Johnson. Er ist ein brillanter Redner, nur wie er sich, er ist auch jemand, der eigentlich besonders dann stark ist, wenn er vor eigenem Publikum auftritt. Wenn er zum Beispiel beim Parteitag, Sonntag beginnt ja der Parteitag der Konservativen in Manchester, wenn er sich da feiern lassen kann und ist der Superstar, dann blüht er auf. Aber wenn er sich, ich will jetzt nicht sagen, blankem Hass ausgesetzt sieht, aber doch ein Speerwurf nach dem anderen auf ihn abgefeuert wird, das wird für ihn morgen kein vergnüglicher Tag werden.
Aber das höre ich auch so ein bisschen durch. Du traust ihm zu, dass er wieder einen Weg findet, einen Ausweg aus diesem Schlamassel, aus dieser schwierigen Situation, in der er jetzt steckt.
Also wenn du mich fragst, glaube ich, der besagte Labour-Abgeordnete sagte, die Chance ist bei 25%, dass es Johnson tatsächlich schafft, einen Deal mit der EU noch hinzubekommen und dass dann vielleicht sogar noch vor dem 31. Oktober einigen Abgeordneten doch klar ist, was die Stunde geschlagen hat. Es gibt eine Reihe, sagen wir mal 30 bis 40 Labour-Abgeordnete aus Wahlkreisen im Norden Englands, Wahlkreise, die bis zu 70% und mehr für Leave gestimmt haben, die wollen kein zweites Referendum. Die wollen endlich einen Deckel auf die Geschichte haben. Deswegen, wenn der Kessel so erhitzt wird, wie sich das im Moment abzeichnet, dann werden vielleicht irgendwann mal auch die letzten Spartaner, wie sie genannt werden, in der konservativen Fraktion plus die Brexiteers in der Labour-Fraktion gemeinsame Sache machen und sagen, lasst uns jetzt einen Vertrag abschließen und damit wir raus aus der EU sind.
Ganz schnell sollte alles eigentlich gehen. Kaum 2 Wochen nämlich war Pedro Sanchez Ministerpräsident von Spanien, als er schon ankündigte, dass der einbalsamierte Leichnam des früheren Diktators Francisco Franco aus dem Mausoleum in der Nähe von Madrid entfernt und in ein gewöhnliches Grab umgebettet werden sollte. Doch Francos Enkel haben alle rechtlichen Möglichkeiten genutzt, um die Sache zu verzögern und nach Möglichkeit zu verhindern. Ihren Einspruch hat der Oberste Gerichtshof in Madrid heute allerdings einstimmig abgelehnt. Für meinen Kollegen Hans-Günther Kellner ein Urteil von geradezu historischer Dimension.
Spaniens Demokratie stand ja immer noch so ein bisschen im Zweifel, nicht so wirklich reif zu sein, dass der lange Schatten Francos auch immer noch heute in das demokratische Spanien hineinregiert, dass auch die Justiz immer noch unterwandert ist vom Geiste des Regimes. Franco selbst hat ja vor seinem Tod auch gesagt, dass das Regime ihn überdauern werde und dass sich daran auch nichts ändern lässt. Und mit diesem Urteil sind diese Zweifel in einem gewissen Sinn beseitigt worden. Einfach weil das sind 6 Gerichtsmitglieder in diesem an diesem obersten Gerichtshof, an diesem Gerichtshof gewesen, die heute dieses Urteil gefällt haben. Das ist einstimmig gewesen. Damit hat sich auch die Justiz befreit von diesen Vorurteilen. Und ich denke, das demokratische Spanien hat einfach sich damit losgesagt von diesen Fesseln der Vergangenheit.
Gibst du auch dem Ministerpräsidenten, gibst du Pedro Sanchez recht, der sagt, das ist heute ein Sieg für die Demokratie in Spanien?
Auf jeden Fall, weil ja das spanische Parlament zuvor 2017 und 2018 schon beschlossen hatte, dass Franco dort exhumiert werden soll. Das war zunächst 2017 ein Appell an die Regierung und im vergangenen Jahr wurde dann ein Regierungsdekret bestätigt vom Parlament. Es gab damals nur 2 Gegenstimmen im gesamten Parlament. Gestern hat mir jemand, Sprecher einer Angehörigenorganisation, ein Aktivist in Fragen der Vergangenheitsbewältigung, gesagt, das Parlament, wenn das Parlament Franco befehlen könnte, dieses Tal der Gefallenen zu verlassen und Franco muss gehorchen, das hätte enorme Symbolwirkung.
Jetzt ist ja ein wichtiges Stichwort gefallen, das Tal der Gefangenen und dieses Mausoleum, was es jetzt seit Jahr und Tag dort gibt. Wie müssen wir uns diesen Ort nordwestlich von Madrid vorstellen?
Von ganz von weitem, auch wenn man diesen Ort gar nicht aufsuchen möchte, sieht man sofort ein enormes Betonkreuz, 150 Meter hoch etwa. Wenn man dann hinkommt, gibt es einen enormen Aufmarschplatz vor einem Halbrund, vor so einem halbrunden Säulengang. Und dann kommt man in eine enorme Basilika, die ist in den Felsen hineingehauen. Dort gibt es also auch keine Fenster. Das heißt, es ist eine sehr triumphale Architektur und das manifestiert auch den spanischen Nationalkatholizismus. Das ist ja auch eben eine katholische Basilika, also auch eine Kirche, wo morgens immer Gottesdienste abgehalten werden. Und wenn man dann zum Altar kommt, sieht man eben die beiden Grabplatten, einmal von José Antonio Primo de Rivera, das ist der Gründer der faschistischen Falange-Partei, und auf der anderen Seite die Grabplatte von Francisco Franco.
Und das ist auch, da haben die Kritiker recht, über die ganzen Jahre ein Ort gewesen und geblieben, an dem sich Anhänger der Frankisten und auch andere Rechte, Rechtsextreme getroffen haben?
Ein Stück weit schon. Das Gesetz zum historischen Gedächtnis von 2007 hatte das ja verboten. Also es dürfen dort keine politischen Veranstaltungen stattfinden. Aber das kann man natürlich leicht umgehen. Also indem man zum andere Fahnen zeigt und sich einfach dort versammelt. Es sind dort keine Reden gehalten worden, aber eben doch Versammlungen, gerade zu besonderen Jahrestagen. Jahrestag des Ausbruchs des Spanischen Bürgerkriegs oder vor allen Dingen des Siegs Francos im Bürgerkrieg und auch seinem Todestag, dem 20. November, kam es dann immer wieder zu Treffen von, ich würde mal sagen, Ewiggestrigen, also zum einen Nostalgikern natürlich, aber auch ganz klar Rechtsradikalen. Und es ist gerade in der letzten Zeit sind es wieder mehr geworden, weil diese Debatte um die Exhumierung natürlich stark polarisiert hat auch.
Kann man dann auf der anderen Seite sagen, du hast den Parlamentsbeschluss von 2017 angesprochen, dass es jedenfalls in der parlamentarischen Sphäre in Spanien seit längerem schon einen Konsens darüber gibt, dass das eigentlich nicht so bleiben kann?
Den Konsens im Parlament gab es durchaus. Die Volkspartei hatte sich bei diesen Beschlüssen enthalten. Sie hat nicht dafür gestimmt, aber sie hat sich immerhin enthalten, hat nicht dagegen gestimmt. Im demokratischen Spanien gibt es schon einen Konsens darüber, dass man sich keinen Ort leisten kann, in dem einer blutigen Diktatur gedacht wird, ja, der dann auch noch mit Steuergeldern finanziert wird. Man darf ja nicht vergessen, das ist zum einen eine Kirche, aber der gesamte Ort gehört dem spanischen Staat und wird von dem spanischen Staat auch instand gehalten. Allerdings muss man schon sagen, dass natürlich die Sozialisten da die treibende Kraft waren in der Frage der Exhumierung von Francisco Franco.
Wie ist der Umgang mit nicht nur diesem Monument, diesem Mausoleum gewesen, sondern wie ist der Umgang generell mit der Hinterlassenschaft dieser Diktatur in Spanien gewesen? Es gibt ja die eine These, die sagt, es gibt in Spanien sozusagen so eine stille Übereinkunft darüber, wir machen da jetzt einfach den Deckel drauf, jetzt ist Demokratie nach 1975 und jetzt beschäftigen wir uns nicht mehr mit dem, was davor geschehen ist.
Ja, also diese Theorie stimmt durchaus. Man muss sich fragen, ob es überhaupt eine Alternative gab nach 1975, ist die spanische Demokratisierung. Die sogenannte Transition galt ja lange Zeit als vorbildlich und deren Vertreter, also die Protagonisten dieser Zeit, die dann auch die demokratische Verfassung ausgearbeitet haben, die haben immer wieder bekräftigt, zum ersten Mal seit Jahrhunderten wollten wir uns zusammensetzen und unsere Widersprüche auf demokratische Weise lösen und haben dann eben zu dieser Verfassung von 1978 gefunden. Allerdings muss man sagen, es gab keinen Schlussstrich da. Es wurde kein Schlussstrich mit dem Franco-Regime gemacht, sondern in Spanien heißt es, das Franco-Regime hat sozusagen Harakiri gemacht. Das führt natürlich dazu, dass tatsächlich viele Richter in Amt und Würden geblieben sind. Übergriffe von Polizei, Folterungen und so weiter, auch Unrechtsurteile nicht aufgehoben worden sind. Also es gab keine wirkliche Vergangenheitsbewältigung und vor allen Dingen hat das auch dazu geführt, dass die Opfer der Franco-Repression, die sehr blutig war, teilweise auch dort stattgefunden hat, wo es überhaupt keine Kampfhandlungen gab, also keine Bürgerkriegsopfer im eigentlichen Sinne, dass diese Opfer immer noch in Straßengräben verscharrt sind und um die kümmert sich auch der Staat nicht, sondern da gibt es nur Initiativen von Bürgerbewegungen, diese Leute zu exhumieren. Und das ist bei der journalistischen Begleitung dieser Vergangenheitsbewältigung auch das Beeindruckendste.
Was hast du da vor allem erlebt? Ich begleite das Thema ja schon wirklich einige Jahre. Du hast viel darüber berichtet und dich intensiv damit beschäftigt.
Bei diesen Exhumierungen sieht man eben, wie Massengräber oder Gruppengräber vielleicht, also in denen dann vielleicht 20, 30 Leute liegen, freigelegt werden. Man sieht die Gebeine dieser Menschen, aber auch natürlich die Einschusslöcher in den Schädeln teilweise von den sogenannten Gnadenschüssen, aber auch persönliche Dinge, also zum Beispiel Gürtel, Schnallen. Das Beeindruckendste war vielleicht die Babyrassel, die eine Frau dabei mit sich geführt hatte, wodurch die Frau auch identifiziert werden konnte durch ihre Tochter, die dann natürlich auch schon sehr alt war. Das war die Rassel ihres Kindes, mit der sie erschossen worden ist.
Jetzt ist dieses Urteil heute gefallen. Soweit ich weiß, ist das insofern noch nicht endgültig, als die Angehörigen der Familie Franco schon bekannt gegeben haben, dass sie weitere Schritte in Erwägung ziehen oder gehen wollen, um das doch noch irgendwie zu verhindern. Da muss man, denke ich, noch einen Augenblick abwarten, oder sehe ich das falsch?
Ja, also es ist nicht ganz endgültig. Der oberste Gerichtshof bzw. die Pressestelle dort selbst kann das auch nicht aufklären. Wir haben da angefragt, viele Korrespondenten, ob man denn jetzt tatsächlich exhumiert werden kann sofort. Die spanische Regierung sagt, ja, wir wollen das so schnell wie möglich machen, noch vor den Parlamentswahlen am 10. November. Ist allerdings durchaus möglich, dass, wenn die Familie das Verfassungsgericht anruft, dass das auch aufschiebende Wirkung haben könnte. Aber wie gesagt, das ist nicht ganz sicher, ob diese aufschiebende Wirkung tatsächlich da ist, ob das möglich ist oder nicht. Insofern, das müssen wir jetzt in den nächsten Tagen sehen.
Und wenn es dann doch so kommt und möglicherweise tatsächlich schon vor dem 10. November diese Exhumierung vonstatten geht und die Umbettung in ein anderes Grab, glaubst du dann, das wird noch über den Tag hinaus auch Folgen haben, Auswirkungen für den Umgang mit dieser umstrittenen, nach wie vor umstrittenen Vergangenheit der Diktatur?
Ich denke auf jeden Fall, denn der oberste Gerichtshof hat hier ein ganz eindeutiges Urteil gefällt, ein einstimmiges Urteil. Und damit hat er tatsächlich nicht nur die spanische Justiz aus diesem befreit von diesem langen Schatten, sondern das gesamte Land. Ich denke, damit ist ein viel freierer Umgang mit der eigenen Vergangenheit gewährleistet in Spanien.
Zwei Gerichtsurteile und ihre Folgen. Das war der Tag im Deutschlandfunk am Dienstag, dem 24. September 2019. Danke fürs Interesse. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.